Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über die Energiekrise. Dann drei Kurzthemen. Christoph Blocher und der Ukraine-Krieg. Dann Alain Berset und seine Funkantenne. Und Liz Truss, die bald neue Premierministerin von Großbritannien. Und der Donald Trump und die bisher 189 Geheimakten, die man gefunden hat. Energiekrise, wir haben in den unglaublichen zwei Jahren gehabt. Immer nur ein grosses Thema. Zuerst nur Corona, dann nur Ukraine. Und jetzt kommt noch die Energiekrise und ich habe Zweifel, die Medien mehr als ein grosses Thema gleichzeitig sachgerecht behandeln können. Meine Befürchtung, Markus, dass man sich jetzt allein auf die Energiekrise konzentriert und Ukraine und Corona, die im Herbst ja wieder vielleicht aktuell werden, dass die weggehen unter den Tisch fallen. Was meinst du?
Ja gut, eben, du hast recht, ein Thema und das langt mehr geht nicht mehr. Es ist wirklich auffällig, es ist einfach ein Thema, das dominiert und alle anderen nicht. Die Energiekrise hängt aber natürlich auch ein bisschen mit dem Ukraine-Krieg zusammen. Also du kannst dort immer, kannst, und vor allem die Leute, die das Gefühl haben, wir haben alles richtig gemacht in der Stromproduktion in den letzten 20 Jahren, die sagen ja gerne dann, der Putin ist ja allem schuld, was nicht stimmt, aber von dem her hängt das noch zusammen.
Aber gleich,
bei Corona würde ich jetzt halt, da würde jetzt ein bisschen abwarten, kommt schon auf die Zahlen drauf an. Also wenn die Zahlen wieder raufgehen, dann ist das schon wieder ein Thema, weil ich kann dir sagen, Roger, das weisst du auch, Klickzahlen bei Corona sind sehr gut gewesen.
Genau, und von denen lebst du ja du in erster Linie.
Wo ja, nein. Ich nicht, aber andere Medien.
Nein, ich meine nur, dass man dann diesen wichtigen anderen Themen einfach nicht mehr so viel Aufmerksamkeit zuwendet. Vor allem Ukraine ist natürlich wichtig, dass das nicht aus dem Fokus geratet, weil die sind darauf angewiesen, auf die westliche Hilfe.
Ja gut, aber da ist vor allem Amerikas Problem, oder? Da wissen wir jetzt nicht genau, wie es weitergeht. Amerika hat wahnsinnig viel versprochen, sehr viele Waffen versprochen, hat sehr viel geliefert, am meisten, aber trotzdem viel, viel weniger geliefert, als vorgesehen war. Und wenn jetzt die Wahlen kommen in Amerika, ist die Ukraine sowieso gar kein Thema mehr. Also das weisst du auch, man sieht es ja auch. Ich lese ja sehr regelmäßig amerikanische Zeitungen, Ukraine ist fast kein Thema.
Genau, bei uns noch ein bisschen mehr, wir sind auch ein bisschen näher dran. Bei uns ist jetzt vor allem natürlich die Energiekrise. Letzte Woche hat es eine Pressekonferenz gegeben von zwei Bundesräten, im Moment, dass Sommaruga, Guy Parmelin, recht unbestimmt ist dort informiert worden. Und jetzt gibt es wieder solche Sprüche von Guy Parmelin, jede Kilowattstunde zählt. Wie jeder Rappen zählt, haben wir auch schon mal gehört. Was ist eine Kilowattstunde? Wie viel Licht, wie lange kann man anhaben, damit es eine Kilowattstunde gibt? Ich glaube, mit so unbestimmten Aussagen, so absoluten Aussagen, kommt man, glaube ich, nicht weiter.
Ja gut, und das andere ist, das hast du zwar das letzte Mal bestritten, ich glaube auch die ganzen Sparappelle, die sind gut gemeint, aber die können das Problem einfach überhaupt nicht lösen. Weil wenn wir zu wenig Strom haben, dann ist die Gefahr von einem Blackout gross. Und da rede ich jetzt gar nicht von der Schweiz, sondern rede ich auch von Deutschland. Ich sage mal, wenn es in Frankfurt einen Blackout gibt, sind wir auch betroffen. Und das wäre für die Industrie vor allem eine riesige Katastrophe. Da kann man sich gar nicht vorstellen. Strom rationieren selber ist zwar unangenehm, aber das gehört eigentlich noch. Das wäre noch nicht eine Katastrophe. Also das heisst, das Stromsparen, das man da jetzt propagiert, das ist wirklich nice try, aber das ist nicht das eigentliche Problem. Wir produzieren zu wenig Strom, ganz einfach, und da kann man sich fragen, warum eigentlich.
Ja, aber kurzfristig muss man Lösungen finden. Das, warum wir zu wenig produzieren, hilft da nicht weiter. Übrigens muss man sagen, Gasspeicher in Deutschland sind sehr gut schon gefüllt. Eigentlich, man ist voraus, sind fast schon voll, und dort fragt man sich jetzt natürlich, welche Szenarien, die da kommen, muss man als glaubhaft anschauen. Zum Teil Fachleute sagen, das ist ziemlich alarmistisch. Es könnte schlimm rauskommen. Andere sagen, das ist zu alarmistisch. Also es ist wie bei jeder Krise, auch bei Corona und auch eben bei der Ukraine. Man weiss am Anfang einfach zu wenig.
Ja gut, und meistens ist es ja so, dass es eben anders kommt. Das ist ja der Witz von der Krise. Dass man es eben nicht weiss und völlig überrascht wird. Und wir haben keine Ahnung, wie der Winter ausgeht. Eben, ich komme auch unterschiedliche Meinungen über das eine, sagen eben, wir können da gut damit leben, wenn es rationiert wird. Zum Beispiel sagt mir das ein Unternehmer, wenn wir wissen, jetzt irgendwie vom 2 bis 4 Uhr hast du keinen Strom mehr, dann tun wir halt unseren Arbeitsprozess in Arbeit verlegen, das geht. Wir kennen das von Indien. In Indien haben wir das, jeden Tag gibt es dort Stromausfälle, das ist gar kein Problem. Was aber ein Problem ist, ist der Blackout. Und andere Leute sagen wieder, ja nein, also das Rationieren, das verträgt den Schweizer nicht, das glaube ich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweizer Bevölkerung sich mit dem abfinden kann, dass plötzlich, ja, dass einfach am Nachmittag 4 Stunden kein Fernseher schauen kann, das geht nicht.
Aber es geht zum Beispiel, dass man sagt, man sollte in den Innenräumen und nicht nur in öffentlichen Gebäuden nur noch auf 20 Grad zum Beispiel heizen. Die Zahl ist übrigens nicht genannt worden. Aber ich glaube, da würden viele Leute mitmachen aus Solidarität gegenüber dem eigenen Land, aber auch Solidarität gegenüber der Ukraine. Du bist da viel kritischer gewesen, schon letzte Woche.
Ja, Roger, du siehst es ja nur schon an den Preisen. Ich meine, ich weiss nicht, wie ihr heizt. Gas. Wir heizen noch mit Gas. Ich meine, das ist wahnsinnig, wie die Preise aufgegangen sind. Du hast heute Gasrechnungen, die ganz wahnsinnig sind. Jetzt würde ich sagen, schon das, die Gasrechnung an sich, die verdoppelt ist, das müsste ja genug Anreiz sein, zum Sparen. Wir sehen es jetzt dann im Winter, ob die Leute wirklich sparen. Ich kann dir einfach sagen, vielleicht machen sie das einen Tag, weil der Roger Schawinski aufruft, aber nicht lang. Und der Preis wäre ja viel, viel ein stärkeres Signal und das machen sie nicht.
Also gut, nein, es gibt natürlich auch ein bisschen, fast ein bisschen naive Vorschläge. Der Chefredakteur von der NZZ am Sonntag, der Jonas Breuer, hat gesagt, man sollte nicht nur Pullover anziehen, sondern Pullover mit Blau und Gel als Solidarität für die Ukraine. Das ist herzig, aber oder? Wie hast du das gefunden?
Ja, man kann einen schwarzen Pulli anlegen für das Symbol für den Blackout. Nein, das bringt gar nichts. Nein, das ist wirklich, ja, das ist richtig, ist herzig. Aber es zeigt eben, ich sage dir einfach, die Spardiskussionen, die sind grundsätzlich herzig, die werden nichts bringen.
Doch, die werden
wir
bringen,
sind
natürlich.
Komm, wir sind seit 100 Jahren ein ganz reiches Land, ja. Und die Leute reagieren auf den Preis und selbst der Preis, der jetzt wahnsinnig ist, und ich meine, Benzinpreis ist auch so ein Beispiel, ja, der ist extrem aufgegangen, trotzdem fahren die Leute, da würde ich mit dir jede Wette machen, genau so viel wie vorher.
Gut, also, man muss noch sagen, Strompreis, wenn wir jetzt auf Strom schauen. Man hat ja die Liberalisierung gesagt, Liberalisierung, das ist gut, der Staat hat es nicht mehr alleine. Man kann jetzt dort auswählen, was am günstigsten ist. Die das gemacht haben, haben immer können sparen während vielen Jahren. Jetzt ist der Strompreis explodiert auf Höhen, wo man sich nie können vorstellen konnte. Und jetzt schreien die und sagen, wir brauchen staatliche Unterstützung, während die noch eigentlich bei den staatlichen Unternehmen geblieben sind, die werden eigentlich gut davor kommen. Vor allem in der Stadt Zürich, wie man können hören, die Zürcher Regierung, Stadtregierung, Markus, die haben das während Jahrzehnten offenbar extrem gut gemacht mit unseren Kraftwerken in den Bündner Bergen. Der Strompreis wird in Zürich nicht oder nur ganz wenig aufgehen. Müsste man doch auch mal erwähnen.
Nein, das tun wir nicht erwähnen.
Nein.
Weil die gleiche Regierung, soviel ich weiss, auch bei der Schiene der Kanton schuld, hat sich ja nicht bei der NOK und nachher bei der AXPO dafür eingesetzt, dass man mehr Kraftwerke baut, ob das jetzt Wasserkraftwerke sind oder Kernkraft. Schau, die Tatsache, warum wir jetzt im Seich sind, ist ganz einfach. 1987 hätten wir Kaiserrausch nie aufgeben sollen. Zweitens hätten wir einen Ersatz.
Er hätte das aufgegeben, weil Technologie sei dort schon veraltet gewesen. Wir hätten noch mal 20 Jahre müssen neu eingehen und so. Er tut sich also entschuldigen. Aber es war der Christoph Blocher, der dort ein völlig falsches Zeichen gesetzt
hat. Ja, aber der Christoph Blocher hat auch eine Mehrheit gebraucht und die Mehrheit sind die Bürgerlichen. Er wäre bald Bundesrat geworden. Wenn der EWR nicht passiert wäre, wäre er schon dort Bundesrat geworden, wahrscheinlich. Aber noch einmal, es war ein Fehler gewesen, und es war vor allem ein Fehler gewesen, dass man nachher keinen Ersatz gemacht hat. Aber auch Wasserkraft. Nichts mehr ausgebaut. Man hat einfach 30 Jahre nichts gemacht und jetzt sind wir total abhängig von dem, was in Deutschland passiert, von dem, was passiert in Russland.
Genau, aber man kann natürlich versuchen, auf andere Art und Weise an Gas und an Strom anzukommen. Zum Beispiel eben, indem man auch die Flüssiggas-Terminals baut, wo wir dann auch werden profitieren. Offenbar in Deutschland ist man schon recht gut unterwegs. Wir wollen schauen, das Thema wird sicher dominieren in der nächsten Zeit. Diese Woche gibt es wieder eine Pressekonferenz vom Bundesrat. Dort wird man ein bisschen konkreter werden. Aber irgendwie die Herren und Damen Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin, die wirken ein bisschen überfordert, meiner Meinung nach.
Ja gut, also Sommaruga hast recht, Parmelin finde ich nicht. Parmelin hat eigentlich einen guten Vorschlag gemacht. Man hätte schon im Herbst anfangen angefangen mit der Planung von einem neuen Kernkraftwerk. Das hat er im Frühling schon alles ausgearbeitet gehabt, wäre möglich gewesen. Ja, sicher. Das
gehört. Haben wir nicht eine Abstimmung 2017
gehabt? Kann man jederzeit jetzt ins Parlament gehen und sagen, wir ändern das Gesetz ab. Alles das könnte man machen. Niemand ist der Wille da. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel im Bierfeld das Gaskraftwerk. Das könnte man ziemlich schnell wieder so herrichten. Das ist ein altes, ja, muss ich natürlich sagen, altes Gaskraftwerk von der BBC. Ist ein Experiment gewesen damals. Sehr gutes Kraftwerk. Kann ich nur empfehlen. Wenn der Wille da wäre, wenn da Bundesräte wären, die wirklich mal sich würden, auch ein bisschen weil sich auch würden, ein bisschen unpopulär wollen machen, dann könnte man das Problem lösen. Wir könnten relativ schnell ein Gaskraftwerk auffahren und dann hätten wir in dem Winter sicher kein Problem.
Genau, und es gibt auch andere Sachen, indem wir irgendwelche Generatoren, die mit Öl geheizt werden, in Betrieb nehmen. Ja, reden wir doch jetzt gerade ein bisschen über die Bundesrat. Alain Berset hat wieder ein neues Kapitel geliefert in seiner privaten Odyssee. Nach all den Geschichten, die man gehört hat, hat er jetzt offenbar gegen eine Funkantenne in der Nähe von seinem Wohnhaus hat er sich ausgesprochen mit Verweis auf schädliche Strahlen. Etwas, was sein Departement und viele Wissenschaftler verneinen, nach Privatflugzeugen und Affären mit jungen Damen etc. Das kommt jetzt auch noch dazu. Wie ist jetzt das Neueste bei dir angekommen?
Ja, also bei mir nicht gut. Es ist einfach klar, der Alain Berset hat offensichtlich Probleme zwischen privat und politisch zu unterscheiden. Also eben, ich finde grundsätzlich, wenn du eine Antenne hast in deiner Nähe, an sich wäre es dein gutes Recht. Aber erstens, als Bundesrat machst du es eigentlich nicht, machst die Einsprache nicht, weil du weisst, du hast ein überproportionales Gewicht. Und dass der Alain Berset sogar noch selber einen Brief schreibt, direkt an die Gemeinde, das heisst ganz eindeutig, dass er mit dem Amt argumentiert und sagt, schau mal, ich bin da der hohe Bundesrat, er kommt nicht in Frage, dass bei mir eine Antenne gebaut wird.
Das finde ich nicht schlimm. Das Schlimmste
ist, schlimm,
dass er den Verweis gemacht hat auf die schädlichen Strahlen.
Das ist das Zweite, was schlimm
ist.
Nein,
das ist das Allerschlimmste, weil er und sein Departement verkündet immer das Gegenteil. Das finde ich heuchlerisch. Genauso mit seinem Privatflugzeug, wo seine Partei sagt, man müsse Flugscham haben oder man soll keine Flüge haben in Städte in Europa, wo man in 12 Stunden mit dem Zug kann erreichen kann und er fliegt mit dem Privatflug rum. Das ist nicht eine Vermischung zwischen privat und offiziell, sondern das ist eine absolute Verluderung eigentlich vom Charakter, dass er uns etwas vorspielt in der Öffentlichkeit und dann privat etwas ganz anderes macht.
Völlig einverstanden, aber ich finde beides schlimm. Aber das andere ist völlig klar und das schadet an der Partei. Und die Partei weiss es selber auch. Also ich glaube, der Alain Berset ist in der Partei nicht mehr sehr hoch angesehen, weil er einfach zu viel mal Sachen macht, wo du merkst, das ist der Partei wichtig. Und er sagt das Gegenteil, er ist der Klassiker vom Wasserpredigen und Wein trinken.
Genau.
Und was ich aber auch noch wichtig finde, würde ich auch noch betonen, ich meine, sein Departement hat so heftig immer reagiert auf die Impfskeptiker und Impfgegner und immer gesagt, Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Und jetzt kommt er selber mit so esoterischen, birnweichen Vorstellungen, dass die Mobilfunkantennen vielleicht bei ihm den Schlaf könnten stören. Das ist peinlich, dass du die ganze Zeit eben von Wissenschaft redest als Dr. Berset und nachher, wenn es um dich geht, in deinem Hinterhof, bist du nachher eigentlich genau der gleiche Esoteriker.
Und Verschwörungstheoretik kann man vielleicht fast noch beifügen. Aber jetzt ist eine neue Studie rausgekommen, die Beliebtheit der Bundesräte. Man kann sagen, niemand ist beliebt. Die sind alle nicht beliebt. Die Bestnote hat dann noch ausgerechnet der Herr Berset mit 4,1 auf einer Skala bis 6, wie man es von der Schule her kennt. Aber da muss man sagen, die anderen sind knapp über 4 oder sogar bei 3,5, wie der Gassi. Eigentlich die Hälfte der Bevölkerung gibt unseren Bundesrat und allen Bundesrat ein Ungenügend.
Absolut. Und wenn man noch weiss, dann weißt du auch noch in der Schule, der Vierer ist einfach die gemeinste Note. Das ist einfach die brutalste, wie es heisst im Prinzip, du bist so schlecht. Ich tue dich jetzt nicht einmal mit einem Zweier auszeichnen, sondern du bist so mittelmäßig, du bist so ein Langweiler. Es langt gerade noch, aber es ist nichts. Es ist so 3,75 oder 4,0, das ist ganz peinlich. Also ich würde auch sagen, der Bundesrat hat zurzeit nicht eine gute Presse. Nein, in der Bevölkerung eigentlich nicht eine wahnsinnig gute Stelle.
Aber gerade in der Situation, wo wir jetzt sind, wo es ja wieder eine Krisensituation gibt, und zwar eine im Inland, Ukraine ist indirekt im Inland, da wäre es eben gut, wenn man viel Vertrauen hätte in die Bevölkerung.
Nein, das finde ich nicht. Da finde ich das Gegenteil der Fall. Ich finde eigentlich gut, wenn die Schweizer finden, der Bundesrat ist nicht so schlecht, ist nicht so gut, ist gerade im Vierer, das langt. Das finde ich eigentlich gut. Das zeigt ein gewisses Misstrauen auch gegenüber der Regierung. Unser Problem ist nicht die Regierung, sondern das Parlament. Wir haben im Parlament viel zu wenig Persönlichkeiten, die auftreten, die polarisieren, die mal sagen, was ist und so weiter. Das finde ich das Problem. Die Regierung in der Schweiz war immer ein bisschen so gewesen, zwischen 4, 4,5. Begeistert sollte man nicht sein von einer Regierung. Das finde ich, das macht man beim Putin. Putin-Leute sind begeistert von Putin. In der Schweiz sind wir nicht begeistert.
Gut, sind andere Leute begeistert von Putin? Ich habe gestern den Christoph Blocher bei mir in der Sendung gehabt, im Doppelpunkt. Er hat sich ja letzte Woche oder vorletzte Woche in einem Artikel so geäussert, dass wir als Schweizer mitschuldig sind am Tod von jungen russischen Soldaten. Er hat uns also eine Schuld gegeben an dem. Und ich wollte dann natürlich detailliert fragen. Und unter anderem hat er Amerika kritisiert, Herr Biden, dass er nicht amerikanische Truppen in die Ukraine geschickt hat, um die Russen rauszurühren. Und da muss ich sagen, da ist jetzt wieder eine weitere Grenze überschritten von Christoph Blocher. Weil das darf nicht passieren. Amerikanische Soldaten gegen russische Soldaten, amerikanische Flugzeuge gegen russische Flugzeuge. Weil dann stehen wir wirklich vor dem Dritten Weltkrieg. Und da hat Herr Biden richtig gehandelt. Und der Herr Blocher in seiner Verblendung ist wieder völlig, völlig falsch. Und ist auch ein Teil natürlich Opfer von der russischen Propaganda, wenn er dann auch noch sagt, die Amerikaner sagen vor allem auch mitschuldig an dem Krieg, ohne darauf hinzuweisen, dass der Putin gesagt hat, die Ukraine muss verschwinden. Und wenn man so etwas gesagt hat, dann kann man nicht sagen, die anderen sind schuld.
Gut, das stimmt, da hast du recht. Also, Putin weiss man eigentlich schon lange, was er für Ziele hat. Man musste einfach das ernst nehmen, was er sagt. Zu den Amerikanern, dort finde ich, ja, über das kann man diskutieren. Ich finde, wenn jetzt die Amerikaner gerade Truppen geschickt hätten, das wäre eine unglaubliche Eskalation gewesen.
Das wäre Dritte Weltkrieg.
Was man aber hätte können machen, und das geht in die Richtung. Ich meine, die NATO hätte viel früher, schon dort, wo er angefangen hat, seine Truppen zu massieren in der Ukraine, auch dort hätte die NATO natürlich viel früher schon können Truppen auch zusammenziehen, zum Beispiel in Polen. Nicht nur amerikanische Soldaten, sondern einfach NATO-Soldaten. Das hätte schon viel genützt, da bin ich überzeugt. Zweitens hätte man relativ schnell eine No-Fly-Zone einführen können für den Westen. Für den
Westen.
Ja, ist ein Risiko, aber ich glaube, das hätte man müssen nehmen. Ich glaube wirklich, und ich meine, die Amerikaner sind natürlich faktisch heute im Krieg, und das wissen die Russen ganz genau. Die Amerikaner schauen noch, sie tun zum Beispiel den Ukrainer nie Daten geben, dass die könnten Russland selber Ziel bekämpfen, weil
oder
die Eskalation
auch,
wird man nicht.
Geben,
genau.
300
sie können sich noch zurückhalten, aber gleichzeitig ist völlig klar, die Intelligence, die die Ukrainer haben, offensichtlich kommt von den Amerikanern. Also die Amerikaner sind im Krieg jetzt. Das
ja,
ist klar.
Aber in einer anderen Form. Und es darf einfach kein Zwischenfall geben, wo eben zum Beispiel ein russisches Flugzeug abgeschossen wird von den Amerikanern direkt. Das darf es nicht geben. Gut, also reden wir noch rasch über einen dritten Fall oder dritte Person. Liz Truss wird neue britische Premierministerin. Sie redet wirres Zeug. Sie sagt zum Beispiel in letzter Zeit, ich bin nicht sicher, ob Frankreich ein Feind ist oder ein Freund von uns und will damit ablenken vom Desaster, in dem sich das Land befindet, vor allem nach Brexit. Man redet von einer 18% Teuerung, die es dort gibt. Mangel in den Geschäften, Armut ist immer weiter verbreitet, das Land fällt immer mehr zurück. Und nach dem pathologischen Lügner Boris Johnson, den du ja lange gut gefunden hast, jetzt als eine farblose Person ohne echte Rezept, da kann man nur sagen, poor Britannia, das geht das Loch ab.
Nein, ich glaube, ich bin da sehr zuversichtlich. Ich hätte ja den Rishi Sunak gut gefunden, muss ich ehrlich sagen, hätten sie auf der Art her fast noch besser gefunden als Liz Truss. Aber, und gerade du, der sich Sorgen macht um die Ukraine, du müsstest sehr, sehr froh sein, dass Liz Truss kommt. Sie ist, was die Ukraine betrifft, extrem deutlich, hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, ist sogar noch deutlicher gewesen als der Boris Johnson. Das wird sie weiter vertreten, da kann sie nicht zurück, auch wenn sie durchaus opportunistische Züge hat. Aber jetzt, in der jetzigen Situation, wo der Joe Biden weg der Wiederwahl, weg seiner gesundheitlichen Angeschlagenheiten und so weiter, immer mehr ausfällt als Leader of the Free World, ist es sehr gut, wenn man einen englischen Premierminister, britische Premierministerin hat, wo was die Ukraine betrifft, ganz eine klare Linie hat, die extrem antirussisch ist, die ganz wichtig ist für die Ukraine. Von dem her müsstest du dich freuen auf die Liz Truss. Und übrigens, was Frankreich betrifft, finde ich völlig richtig. Würde ich auch sagen, Franzosen, wie die ganze Zeit piesacken, die Briten, das ist ja nicht zum Ausdruck.
Also, das ist doch einfach wieder so ein absolut eindimensionale Art von Argumentation. Okay, in Sachen Ukraine hat sie eine klare Haltung. Okay, die Briten machen mit, aber die Amerikaner sind auch unter dem von dir als ältlich beschriebenen Joe Biden absolut führend. Aber innenpolitisch hat sie nichts anzubieten. Und Großbritannien, und jetzt sagen wir es einfach heute nochmal, wir werden es 6 Monate nochmal sagen, schlittert in die schlimmste Krise in Europa und wird zum armen Mann von Europa werden. Und es ist unter anderem verantwortlich. Der Brexit, die du ja immer befürwortet hast. Also wollen wir das mal schauen. Aber jetzt reden wir noch über etwas anderes. Natürlich über den Donald Trump.
Einfach saubere Stammdaten. Einfach keine doppelten Einträge mehr. Einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation. Und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Seit dem letzten Freitag weiss man mehr über die FBI-Untersuchung in Mar-a-Lago. Es sind Unterlagen rausgekommen. Erstens mal, erste Erkenntnis, es ist nicht überstürzt passiert. Seit über einem Jahr hat man versucht, Geheimdokumente zu sichern. Der Trump und seine Leute haben das verhindert. Und zweitens, bei der ersten Übergabe von 15 Kisten, die von einer Anwältin von Donald Trump als die endgültige, die definitive bezeichnet wurde, schriftlich, obwohl das gelogen war, bei dieser Übergabe von diesen 15 Kisten hat es nicht weniger als 189 Geheimdokumente gehabt, darunter 25 Top-Secret und noch schlimmer, Sättig mit Informationen über amerikanische Spionen, allerhöchste Sicherheitsstufe, weil Informationen, die dort rausgehen, gefährdet Menschenleben. Und was ist die Reaktion von der Trump-Truppe, die das FBI angegriffen hat? Man hat nichts mehr gehört, Markus. Gar nichts mehr.
Das stimmt überhaupt
nicht. Gar nichts mehr.
Das stimmt überhaupt nicht. Du kannst Wall Street Journal lesen. Dort ist eigentlich die beste Zusammenfassung von dem ganzen Ding. Die sagen, dass wenn das alles ist, was die Trump vorgeworfen haben, ist die ganze Haus. Ich sage jetzt einfach, was Wall Street Journal sagt. Ja. Nicht die dümmste Zeitung auf dem Planeten.
25 Top Secret.
Nicht die dümmste Zeitung.
Was sagst du
nicht
denn?
Die
aber
Zeitung.
Hast du auch eine eigene Meinung?
Es ist unverhältnismäßig gewesen. Erstens, oder kannst du auch den Dershowitz nehmen. Der Dershowitz sagt, dass der Untersuchungsrichter, der den Hausdurchsuchungsbefehl unterzeichnet hat, da finde ich, ist er in Ordnung, sagt, er ist in Ordnung. Das hat an sich gelangt. Aber er findet natürlich, der Department of Justice hat völlig unverhältnismäßig gehandelt, wie letztlich, du hast es nämlich selber vorher gesagt, schon seit einem Jahr sind sie in dem Konflikt. Das heisst, es ist nicht Gefahr im Verzug gewesen. Man hätte mit anderen Mitteln können den Trump unter Druck setzen. Das geht nicht. Vor allem, wenn du eben früher noch zum Beispiel, was Hillary Clinton betrifft, wo viel, viel gefährlicher war, was die auf ihrem privaten Server hatte, hat das FBI gar nichts gemacht. Und jetzt macht das Department of Justice etwas. Das kannst du dir nicht leisten, vor allem als FBI kannst du dir das nicht leisten, wenn du so viel mal gezeigt hast, dass du parteiisch bist, dass du ein Problem hast mit dem Trump. Deshalb würde ich sagen, es war ein absolutes Eigengoal von der Biden-Administration und es wird sich auch auswirken bei den Wahlen.
Also, das ist natürlich alles total falsch. Genau das Gegenteil ist der Fall. Bei Hillary Clinton sind das auf einem privaten Server und ein paar wenige Geheiminformationen, die hat man sichern können. Beim Donald Trump hat man sie nicht sichern können. Die sind
jetzt
überall.
Weiss das gar nicht. Ja, Sie haben 30'000 E-Mails gelöscht.
Genau, aber bei Donald Trump sind die Sachen rumgelegen, überall in Mar-a-Lago. Dort haben Leute können reingehen, reinlaufen, rauslaufen, haben können kopieren etc. Und er hat einen Kampfruf, lock her up, dass sie ins Gefängnis muss gehen, unter anderem wegen dem, braucht, um die Wahlen zu gewinnen. Und jetzt hat er etwas gemacht, was viel, viel schlimmer ist. Und jetzt kommt Marco, das sind nur die ersten 15 Kisten gewesen. Jetzt haben sie nochmal 11 Kisten gefunden. Und es geht noch weiter. Und da kommt jetzt eben dazu Obstruction of Justice, dass er die Justiz behindert hat, weil er und seine Anwalt gesagt haben, wir haben alles gern. Der Donald Trump, der hat ja gegenüber vielen Leute gesagt, it's mine, es gehört alles mir, ist alles falsch. Und das ist eben die Haltung von dem Donald Trump. My generals, my Kevin, der Kevin McCarthy, ist sein Mehrheitsführer oder Minderheitsführer im Haus, etc. Alles ist ihm. Und das ist falsch. Ja, alles
okay.
Falsch. Und da gibt es Regeln.
Was regst du auf? Er ist abgewählt worden, das Erste.
Er wollte nochmal gewählt werden.
Zweitens, sie können ihn ja anklagen. Also wenn es so schlimm ist, was du jetzt also erzählst, dann können sie ihn ja anklagen. Viel Glück. Der Punkt ist, aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, und aus Sicht der Republikaner wäre das wahrscheinlich das Beste, wenn er angeklagt werden würde. Weil dann wäre er erstens nicht Kandidat bei den Republikanern, hätte die Republikaner ein grosses Problem weniger. Und zweitens, gleichzeitig würden die Leute von den Republikanern massiv mobilisieren. Also Demokraten, das zeigt auch, wie dumm das sie sind. Sie sind auch inkompetent. Das ist einfach die inkompetenteste Partei, die es gibt seit 300'000 Jahren. Wenn sie wirklich kompetent wären, dann würden sie sagen, hey, super, wir schauen doch, dass der wieder antritt, dann wird der Biden sogar wieder gewählt. Aber das, sie sind zu dumm für das. Jetzt probieren sie ihn anzuklagen. Und das ist für die Republikaner das Beste.
Also, sie tun nicht Demokraten ihn anklagen, weil im Gegensatz zu der Zeit von Trump ist die Justizminister in der Biden-Administration, so wie es die Verfassung in Amerika will, unabhängig. Und er wird das prüfen. Er wird natürlich auch politische Elemente hineinbringen, weil er hat ja schon Drohungen von Bürgerkrieg gegeben. Und das FBI ist bedroht worden. Man wollte Überfälle machen. Also, die Frage ist, ob er über dem Gesetz steht, ist anybody above the law, einfach aus politischen Gründen, die Frage muss noch geklärt werden. Aber sicher wird man das erst wissen in ein paar Monaten, weil jetzt tut man die neuen Dokumente und man muss annehmen, da hat es auch vielleicht 50 oder 100 Sachen drin, die top secret sind, ob die dort auch noch drin sind, man muss die sichern und will dann entscheiden, ob es eine Anklage gibt. Aber ganz klar, er hat ein grosses Problem, die Republikaner haben ein Problem, einfach weil man darf nie mehr so eine Person ins Weisse Haus hineinlassen, wo sich an keine Regeln halten.
Das Problem hat Joe Biden, der einen Sohn hat, der das FBI auch seit einem Jahr einfach nichts macht, obwohl man dort eigentlich sehr deutliche Hinweise hat, dass Korruption vorliegt, wird nichts gemacht. Das FBI hat jede Glaubwürdigkeit verloren. Sie haben 3 Jahre lang behauptet, der Trump hat mit dem Putin zusammengearbeitet, was einfach nicht gestimmt hat. Schau, Roger, du siehst es wirklich einfach so, wie halt 50% von der Bevölkerung das sehen. Und die anderen 50% von der Bevölkerung, die ich ein bisschen besser kenne, denken anders. Und wenn
es
Demokraten, wenn's den Demokraten
um
das Land geht, nein, es geht nicht um Fakten. Weil es ist völlig klar, der Konflikt, den der Trump jetzt hat, typisch für den Trump, da hast du durchaus recht, er ist einfach verdammt schludrig. Es ist zumutig, was er gemacht hat, das geht an sich so nicht. Aber normalerweise hat man solche Sachen ganz anders gelöst, hat man auch bei anderen Präsidenten gehabt, hat man auch bei Hillary Clinton gehabt. Diese Probleme hat man früher auf eine Art gelöst, dass das nicht so eine Eskalation gibt. Jetzt gibt es eine maximale Eskalation und das Lustige ist, ich wiederhole es noch einmal, die dümmste Partei vom Planeten weiss gar nicht, was sie will. Sie wissen nicht, ist es besser für uns, der Trump tritt wieder an, oder ist es besser für uns, wir klagen ihn an? Sie machen die ganze Zeit beides und das wird nicht aufgehen.
Also es geht jetzt überhaupt nicht um diese Frage, sondern es geht darum, ob das Recht eingehalten wird. Und natürlich hat es das bei keinem früheren Präsidenten gegeben, weil kein früherer Präsident hat sich auch nur annähernd so schlimm verhalten in rechtlicher Hinsicht.
Bill Clinton hat die Hälfte vom Zeug mitgenommen.
Nein, überhaupt nicht.
Also gut. Und Hillary Clinton genauso. Das hat es schon ein paar Mal gegeben.
Nein.
Und es hat es noch nie gegeben, dass ein Präsident gewählt wird vom Volk und nachher kommt das FBI und tut 3 Jahre behaupten, das ist ein Agent.
Also
und nachher kommt nichts raus und das FBI tritt auf und hat das Gefühl, sie hätten heute noch Glaubwürdigkeit.
Also es ist auch wieder falsch. Im Mueller-Bericht ist gestanden, er ist nicht unschuldig, hat der Mueller gesagt.
Sie können nicht anweisen. Das ist wie überall im Strafrecht. Wenn sie dir nicht anweisen können, dass du ein Mörder bist, bist du kein Mörder. Du kannst nicht die ganze Zeit kommen und sagen, ja, sie haben es nicht anweisen.
Markus, hat 11 Fälle von Obstruction of Justice, von Justizbehinderung, aber der Mueller hat sich auf irgendeine Regelung vom Justizdepartement berufen, dass man einen Präsidenten, der im Amt ist, nicht anklagen kann. Aber jetzt ist er nicht mehr im Amt. Und übrigens über Demokraten, die so schlimm sind. Der Joe Biden hat jetzt mittlerweile bessere Zustimmungsrate, immer noch nicht so hoch, 44%. Und bei lokalen Wahlen, die sie in letzter Zeit gegeben hat, haben Demokraten ziemlich gut abgeschnitten. Und jetzt weiss man noch nicht, wie es bei diesen Midterms rauskommt. Es geht noch nicht um Präsidentschaftswahlen, zu deiner Information. Es geht um Midterms. Ja. Und dort müsste eigentlich die Republikanische Partei gross gewinnen, wie immer die Partei gönnt, die nicht gerade an der Macht ist. Aber im Moment, wegen diesen Fehlern beim Trump, wegen der ganzen Abtreibungsdiskussion und vielem anderen, sieht es möglicherweise ganz anders aus. Und die ganz Dummen, die du sagst, seit 300'000 Jahren, sind vielleicht die Cleveren.
Nein, das sind die das Land kaputt machen. Und du wirst das auch selber mal sehen. Aber wie die Wahlen ausgehen, sehen wir. Ist alles möglich, finde ich auch schwierig zu prognostizieren. Joe Biden als der unfähigste Präsident der Welt hat vielleicht noch einmal Glück.
Hat das auch schlecht gemacht in Ukraine?
Er hat alles schlecht gemacht. In der Ukraine hätte das auch besser machen können.
Noch besser?
Ja, hätte viel besser können machen.
Ah,
und
ja.
In der Ukraine.
Der
also
Einzige, wo die Ukraine mal Waffen hat,
Ukraine Politik ist heute. Und deshalb sind wir sehr froh, dass Liz Truss jetzt kommt, weil der Joe Biden weiss man nicht recht, wie lange er noch durchhält. Oder besser gesagt, seine Berater, weil er entscheidet sowieso nichts. Er ist eine Marionette, ein alter Mann, den man vorschiebt. Oh, es ist so. Es ist grusig. Es ist wie, was man früher mit dem Brezhnev gemacht hat, machen jetzt Demokraten. Sie sind ja den alten Sozialisten relativ nah. Sie verstehen, wie das geht.
Also, der wird jetzt immer extremer, der Sommer. Also muss ich sagen, Marionette.
Brezhnev.
Geht es eigentlich noch? Markus, jetzt wirst du irgendwie unflätig. Wirklich.
Wieso? Was ist jetzt unflätig? Richtung oder Bemerkung, Roger?
Respektlos.
Du selber, ich bin sehr respektvoll zu alten Leuten, die immer noch alle Tassen im Schrank haben, wie zum Beispiel du. Du kannst, ja, nein, jetzt eher ernsthaft, du weißt es selber, Roger, der Joe Biden ist mentally nicht mehr fit, um überhaupt
hast
Präsident zu sein.
Hast du mal zugehört, letzte Woche, wie er geredet
hat? Ja, ich höre viel zu und ich sehe es. Und ich habe noch nie einen Mensch gesehen, der 78 ist und so ein Mühe hat, sich noch klar auszudrücken, wenn er nicht irgendwie... Heißt nicht tobt worden ist. Joe Biden ist eine Gefahr für das Land, weil er selber nicht mehr weiss, was er sagt.
Joe Biden hat jetzt in anderthalb Jahren mehr durchgebracht in Washington als der Trump in vier Jahren. Das will ich festhalten, der Mann, der nur eine Marionette ist. Machen wir da einen Punkt, unsere Sendung ist zu Ende. Die nächste Sendung gibt es heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski und wünscht viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Emil Fre- Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.